Aue. Das Wort kommt aus dem Mittelhochdeutschen und heißt so viel wie Land am Wasser. Auen sind nämlich die Naturbereiche in der Nähe von Flüssen und die sind wie Moore oder Sümpfe Feuchtgebiete. Wenn es stark regnet, werden Auen zeitweise überschwemmt und verhindern so, dass an anderen Stellen Land unter ist. Auen nehmen das Wasser auf und Straßen und Wege bleiben passierbar. Sie erhalten außerdem die Artenvielfalt, weil sie der Lebensraum für viele Pflanzen und Tierarten sind. Und Auen binden Kohlendioxid aus der Atmosphäre und speichern es langfristig. Sie sind also ein echter Allrounder, zum einen, um unser Klima zu schützen und zum anderen, um uns vor den Folgen der Klimakrise zu schützen. Wie etwa vor Überschwemmungen infolge von Starkregen. Und weil Auen so praktisch sind, hat ein Projekt in Leipzig das Ziel, eine Auenlandschaft zu renaturieren. Wie, das schauen wir uns in diesem Forschungsquartett genauer an. Ich bin Sarah-Marie Plekat. Hi.
Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
Was macht Auenlandschaften so einzigartig und warum genau sind sie so wichtig für das Ökosystem und den Klimaschutz? Darüber spreche ich jetzt im Forschungsquartett mit meiner Kollegin Esther Stephan. Hallo Esther.
Hi.
Ich kenne ja den Auwald hier in Leipzig von meinen regelmäßigen Spaziergängen und um mal auch ein bisschen lokalpatriotisch anzugeben, der Leipziger Auwald, der gehört zu den größten erhaltenen Auwaldbeständen in ganz Mitteleuropa. Da kann man echt stundenlang umherschweifen und Tiere beobachten, Pflanzen finden und viele von denen kann man sogar auch auf den eigenen Teller bringen, wie zum Beispiel Bärlauch oder Gundermann. Ja, aber auch um unsere ZuhörerInnen erstmal abzuholen, was macht Auen denn im Allgemeinen so besonders?
Also ich muss ja gestehen, ich habe ehrlicherweise erstmal an den Hobbit gedacht. Der lebt ja im Auenland und sitzt da in seinen Hügeln, aber Auen sind eigentlich eher flach. Und wie du einleitend auch schon richtig gesagt hast, die schließen sich an Flüsse an. Und wenn diese Flüsse sehr viel Wasser führen, dann wird auch die Aue überschwemmt. Das kann zum Beispiel sein, wenn es gerade sehr viel geregnet hat oder wenn Schnee schmilzt. Über den Auwald in Leipzig reden wir nachher nochmal genauer. Ich habe über Auen nämlich mit Dr. Matthias Scholz vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig gesprochen und der beschäftigt sich schon lange mit Auen, insbesondere auch mit dem Auwald hier in Leipzig. Und er hat mir nochmal erzählt, was Auen so besonders macht.
Auen sind eigentlich so die Übergänge vom Fluss zum Land. Das sind die Bereiche, die ja einmal oder auch häufiger im Jahr eben überflutet werden können, überstaut werden können. Und bei solchen Überflutungsereignissen, die nach der Schneeschmelze eben stattfinden oder durch Starkregenereignisse oder am Rhein zum Beispiel auch durch Gletscherschmelze, Die bringen nicht nur Wasser, die bringen auch Sedimente und Nährstoffe in so eine Auenlandschaft. Und dadurch ist diese Landschaft eben extrem vielfältig. Man denkt immer, so eine Aue wäre so eine ganz flache Ebene, wo man drin steht und wie am Meer eben einmal durchgucken kann. Aber wenn man genau in die Aue geht, dann sieht man, dass das Ganze eigentlich so ein bisschen Berg und Tal eben ist. Also da gibt es Rinnen drin, Senken drin, aber es gibt eben auch Plateaus und so kleine Hügel auf ganz kleinflächigem Raum. Und wenn dann eben so ein Hochwasserereignis kommt, dann werden diese Bereiche unterschiedlich lange eben überschwemmt und unterschiedlich lange, je nachdem, welche Hydraulik, also Fließgeschwindigkeit wir bei einem Überflutungsereignis haben, werden dann Sedimente abgelagert. Oder wenn das ganz stark eben auch ist, können auch Sedimente wieder mobilisiert werden und wieder in den Fluss zurückgelangen.
Und das sorgt übrigens dafür, dass diese Orte für ganz viele Arten einen Lebensraum bieten.
Aus eigenen Recherchen weiß ich, dass Auen auch als Nieren der Erde bezeichnet werden, denn eben weil sie diese Sedimente oder weil sich diese Sedimente, von denen gerade gesprochen wurden, in den Auen ablagern und damit auch Nährstoffe aus dem Wasser und damit wird eben auch der Fluss gereinigt, finde ich auch irgendwie eine ganz interessante Geschichte. Du hast gerade verschiedene Tierarten schon oder Arten an sich schon angesprochen. Wer lebt denn alles so in den Auen?
Also natürlich die Fische, die in den Gewässern leben, die locken dann auch wieder Vögel an, aber auch verschiedene Amphibien, wie zum Beispiel Frösche. Die brauchen das Wasser, um da ihre Eier ablegen zu können, aber auch das Land, um da auf Nahrungssuche zu gehen und zu überwintern.
Zu den interessanten, spannenden Amphibienarten, die wir hier in Leipzig haben, da gehört dazu die Erdkröte, der Grasfrosch, aber eben auch der Blau-Moorfrosch. Also Moorfrosch-Männchen werden, wenn sie balzen, also wenn sie auf die Suche nach ihren weiblichen Pendant gehen, werden sie blau hier in unserer Region. Nicht überall in der Welt ist das so, aber diese Art wird blau. für wenige Tage und versucht da eben mit diesem Farbspiel und den Rufen eben weibliche Tiere anzulocken.
Wenn wir über Klima, Klimaschutz und Co. sprechen, dann sprechen wir ja ganz oft darüber, dass wir mehr Wald brauchen. Warum sind denn auch Auen jetzt besondere Klimaschützer?
Also wenn wir uns unser Beispiel Leipzig hier anschauen, dann ist der Wald hier sehr, sehr nah an der Stadt dran. Von vielen Stadtteilen aus ist man innerhalb weniger Minuten im sogenannten Auwald. Da führen auch Radwege durch. Und wenn ich von zu Hause zu Detektor FM mit dem Fahrrad fahre, dann muss ich durch den Wald. Im Sommer heißt das auch, wenn es in der Stadt zu warm wird, dann gehe ich und mit mir sehr viele andere Leipziger in den Wald. Da ist es wirklich sehr viel kühler und das liegt auch daran, dass da so viel Wasser gespeichert wird. Und das wird dann in Zeiten der Klimakrise immer wichtiger, diese Kühlfunktion zu erhalten. Im Sommer liegt die Temperatur im Auwald nämlich bei guten 10 Grad weniger als im Rest der Stadt. Und es gibt auch noch mehr Gründe, die für die Klimafunktion von Auwäldern sprechen, hat mir Matthias Scholz verraten.
Auenwälder selber sind sehr wüchsig, also das heißt, also es wird sehr viel Biomasse festgelegt. Das heißt, über die Biomasse wird natürlich auch sehr viel CO2 aus der Atmosphäre gezogen, der eben ja über einen längeren Zeitraum, wenn der Auenwald intakt ist, dort eben auch eingelagert werden kann und somit eben als Treibhausgas nicht mehr zur Verfügung steht. Auen haben in der Regel auch im Boden sehr viel Kohlenstoffvorräte. Das ist während Hochwasserereignissen eben dort eingelagert worden über die Sedimente, die vom Einzugsgebiet gekommen sind. Und wenn eben ein Auenboden intakt ist, also auch nicht zu sehr durchlüftet, dann können sie da auch mehrere Jahrhunderte eben liegen. Das heißt also, sind auch der Atmosphäre entzogen.
Jetzt sprechen wir ja explizit über ein besonderes Projekt, das unter anderem hier in Leipzig durchgeführt worden ist. Was haben die Forschenden denn da genau gemacht?
Also es geht um das Projekt Lebendige Luppe. Das ist ein Nebenfluss der Saale und rund um die Luppe gibt es eine Menge Auenlandschaft. Da gehören dann auch noch mal mehrere Abzweigungen dazu und auch die Weiße Elster, die hier direkt an unserer Detektor FM Redaktion vorbeifließt, bewegt sich durch diese Landschaft. Das Projekt Lebendige Luppe, das ist 2012 gestartet und Ende 2023 ausgelaufen. Und das Ziel war es, die Artenvielfalt in dieser Landschaft zu erhöhen mit ganz verschiedenen Mitteln. Daran beteiligt gewesen sind die Städte Leipzig und Schkeuditz, der NABU Sachsen, die Uni Leipzig und das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, kurz das UFZ. Im Zuge des Projekts wurden Abschnitte trockengelegt, Deiche gezogen und so weiter, um eben diese sehr künstlich überformte Landschaft lebendig zu halten und auch dem Artenrückgang entgegenzuwirken.
Ja, sehr, sehr spannend. Ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, ich habe ein bisschen dazu auch selber mal recherchiert. Unter anderem habe ich mir da eine Deichverlegung angeguckt an der mittleren Elbe, die dort gemacht wurde. Und da ging es dann darum, ja, den Deich insgesamt weiter ins Landesinnere zu verlegen und damit mehr Platz für den Fluss zu schaffen, damit der wieder richtig gut mäandern kann und über die Ufer treten kann und eben halt diesen Zugang oder sagen wir die Verbindung zu diesen Auenlandschaften auch wieder da ist, das Wasser, das dann dort halt weiter versickern kann. Was genau ist denn jetzt im Fall der Luppe passiert?
Also diese Auenlandschaft rund um Leipzig wurde über die Zeit immer wieder durch menschliche Eingriffe verändert. Gerade die Tatsache, dass es immer wieder diese kleineren Überflutungen gibt, das war natürlich früher super ungünstig für die Menschen. Und deswegen hat man angefangen, die Flüsse hier in Leipzig und Umgebung umzubauen, um eben diese Überschwemmungen zu regulieren. Das hat die Zusammensetzung der Arten im Wald ganz schön verändert und das Projekt Lebendige Luppe wollte halt zurück zu den Ursprüngen, hat mir Matthias Scholz erzählt.
Die Hauptmaßnahme im Projekt Lebendige Luppe war zunächst eben einen neuen Gewässerlauf in der Aue zu gestalten, der alte Flutrinnen, alte Luppeläufe wieder miteinander verbindet und darüber ja Wasser wieder in die Aue eben bringt, weil eben über die Hauptläufe, weil sie zu tief liegen, kein Wasser auch durch eine Deichschlitzung in die Aue zu bekommen ist. Also wir haben überall Deiche entlang der neuen Luppe. Wenn man sie wegnehmen würde, wird das Wasser trotzdem nicht in die Fläche bei den meisten Hochwasserereignissen gehen, weil der Fluss einfach zu tief liegt. Und deswegen entstand dann die Idee, dass man gewisse Rinnen eben miteinander verbindet und möglichst schon in der Stadt mit Wasser anschließt und möglichst viel Wasser da durchlässt, dass dieses Wasser nicht nur diesen Bach oder dieses Fließgewässer eben dauerhaft benetzt, sondern dass es auch zu Ausuferungen kommt. Das heißt also, flächig dann auch den Auwald temporär überfluten kann. Also so wie das in naturnahen Auenlandschaften der Fall ist und wie es früher eben hier auch überall der Fall war. Was wir eben auch zum Beispiel an den Böden hier in Leipzig sehr gut sehen können, sind überwiegend solche Auensedimente, solche Schwemmlandsedimente.
Dazu wurde auch die Neuluppe gebaut. Das ist nämlich ein Kanal, der das Wasser aus der Stadt rausbringen sollte. Was jetzt in den letzten Jahren zum Beispiel gemacht wurde, war, dass man einen sogenannten Wassereinlassbau erneuert hat. Und das ist eine Konstruktion, die dabei hilft, Wasser in ein bestimmtes Gebiet zu leiten.
Zum Beispiel wurden Initiativen aus den 1990er Jahren erneuert, weil die waren einfach in die Zeit gekommen. Zum Beispiel, wir haben ein altes, ich würde mal sagen, ein Lachengebiet. Dort wurden eben Sand und Lehme entnommen in der Aue für die Bauindustrie zu DDR-Zeiten. Und die sind dann eben aufgegeben worden, sollten verfüllt werden. Und da hat dann der Kulturbund, also das ist eine Vorgängerorganisation vom heutigen NABU, unter deren Initiative wurden diese Flächen unter Schutz gestellt. Und dann auch in der Wende sind die Naturschutzgebiet geworden. Und aber diese Flächen kriegen aufgrund dieser Drainage der neuen Luppe meistens kein Wasser mehr. Und deswegen gibt es dort eine zeitweise künstliche Wasserzuleitung über ein Einlassbauwerk. Und das wurde erneuert. Und dort werden jetzt circa ja, die Hälfte der Lachen direkt oder indirekt eben über die Weiße Elster mit Wasser vom März bis in den Sommer hinein gespeist. Danach stellt man das wieder ab, damit die Gewässer trocken fallen und die Fische eben da von den Vögeln gefressen werden, um dann wieder mit einem Prädatoren, also fraßfeindarmen Lebensraum für die Amphibien ins nächste Jahr zu kommen. Weil wo viele Fische drin sind, das mögen die Frösche und die Molche nicht so gerne. Die gehen ganz gerne gerade in diese prädatorenarmen Gewässer, so sagen die Fachleute dazu.
Das klingt für mich aber auch wieder nach einem ganz schönen Eingriff in die Natur.
Ja, das ist es auch. Dieser Eingriff hat aber damit zu tun, dass sich hier die Landschaft einfach ganz schön verändert hat. Eigentlich schon seit dem Mittelalter hat man ja versucht, das Wasser möglichst von den Menschen fernzuhalten. Und jetzt muss man dann auch wieder eingreifen, um wieder eine natürlichere Landschaft herzustellen, so skurril das auch klingen mag.
Jetzt frage ich mich so ein bisschen, wie finden das eigentlich die Menschen heute, dass das gemacht wird?
Also die Reaktionen in der Stadtbevölkerung, die sind tatsächlich überwiegend sehr positiv, hat mir Matthias Scholz erzählt. Das Projekt wurde ja auch sozialwissenschaftlich begleitet und da wurden Umfragen durchgeführt, die schon gezeigt haben, den LeipzigerInnen ist ihr Auwald einfach super wichtig. Wie gesagt, man muss von jedem Stadtteil oder von vielen Stadtteilen, wenn man von A nach B will, auch durch den Auwald durch. Und die LeipzigerInnen, die wollen ihren Auwald auch so erhalten. Manchen geht es da auch gar nicht schnell genug mit der Umgestaltung. Schwieriger ist es dann tatsächlich, mit den EigentümerInnen der Flächen zu verhandeln. Also diese Grundstücke, an denen da gebaut wird, die gehören ja alle Menschen und mit denen muss man dann eben auch ins Geschäft kommen.
Es geht natürlich nicht so, dass man einfach so plant. In der Landschaft gehört jede Fläche irgendjemandem, ne? Also es gibt viele Flächen, die gehören der Allgemeinheit. Also in dem Fall die meisten Waldbereiche, die wir hier in der Auenlandschaft haben, das ist auch ein Glücksfall, gehören der Stadt Leipzig, also den Bürgerinnen und Bürgern. Also das ist kommunaler Besitz. Aber wir haben auch sehr viel Landeswald des Freistaates Sachsen hier. Aber dazwischen liegen in den offenen Bereichen auch sehr viele private Grundstücke, die man denkt immer, ja, das ist ja ein großes Feld. Also wir haben mittlerweile große Felder darin, aber dahinter, da liegt ein Flickenteppich an Eigentümern, die zum Teil auch öffentlich sind, Stadt, Land, Bund auch, ne? Es gibt auch Bundesflächen, es gibt viele Kirchengemeinden, die dort Flächen eben besitzen. Und wenn ich eben so einen neuen Gewässerlauf mache, wo wir auch in der Offenlandschaft sind, mussten die Kolleginnen von der Stadt Leipzig, die da eben die Bauleitung da haben und die Verantwortung mit jedem Eigentümer auch sprechen und einen Tausch oder einen Abkauf gibt es ganz viele Möglichkeiten eben vereinbaren. Und das kann manchmal sehr lange dauern. Und es gibt am letzten Abschnitt immer noch solche Fragen zu klären, wo eben die Eigentümer ja gerade nicht greifbar sind oder eben ja noch denken, also ich könnte noch ein bisschen mehr rausholen. Also bedeutet in der Regel sehr viel Verhandlungsgeschick. Wenn ich großflächig in landwirtschaftliche Flächen da auch eingreife, dann muss ich denen auch Angebote machen. Also das heißt, entweder mit Flächentausch oder eben sagen, ja, also Acker geht jetzt nicht mehr. Ihr kriegt jetzt hier entsprechend eine Entschädigung, dass das Ganze eben ja als Weide oder Grünland eben auch zu nutzen ist.
Jetzt sprechen wir ja die ganze Zeit über ein sehr spezifisches Projekt in einem sehr spezifischen Gebiet in Leipzig. Lässt sich das denn auch auf andere Regionen in Deutschland oder Mitteleuropa übertragen?
Ja, absolut. Davon ist auch Matthias Scholz überzeugt.
Dieses Herangehen, das hat Vorbildcharakter, das kann man schon auch woanders machen. Wir haben zum Beispiel dieses Auen Entwicklungskonzept, was dahinter steht, wo wir für nicht inhaltlich zeichnen. Das macht die Stadt und Gutachter im Auftrage der Stadt, aber das ist ein Planwerk, also wo eine Vision eben und ein Entwicklungsziel eben für diese verschiedenen Nutzungsansprüche eben formuliert werden. In der Form habe ich das in anderen Städten oder Regionen noch nicht gesehen. Das ist wirklich, das hat wirklich Vorbildcharakter.
Ja, und jetzt abgesehen davon, dass Leipzig und die Region natürlich von dem Projekt profitieren, wie sieht denn der wissenschaftliche Gewinn aus?
Also Matthias Scholz arbeitet ja schon sehr lange zu Auen und ganz viel von dem, was er hier erforschen konnte, das war bisher nur so ein theoretisches Wissen und das konnte man jetzt noch mal mit einigen Fakten belegen.
Also ich würde mal sagen, die Erkenntnis, dass wir wussten das von der Theorie natürlich schon, dass mit Wasser eben der Waldbau zu beeinflussen ist, aber wir können das jetzt auch mit Fakten eben schön belegen, ne? Und wir haben eine gute Ausgangssituation, um eben auch die Wirkung, wenn jetzt wirklich mehr Wasser in den Wald kommen sollte, was ja schon in kleineren Ansätzen passiert. Diese kleineren Ansätze sind für andere Städte wiederum sehr groß. Also der große Wurf, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis der dann eben stattfindet. Aber ich denke, die Grundlagen dafür, die sind exzellent.
Das Projekt in Leipzig, das hat also gezeigt, wie erfolgreich interdisziplinär gearbeitet werden kann, aber auch wie Wissenschaft, Stadt und Gesellschaft zusammen an Kompromissen arbeiten können. Also sei es in der Frage danach, wie wir bestimmte Flächen nutzen wollen, aber auch wenn es um bestimmte Zielkonflikte geht. Also wenn die Aue zum Beispiel sowohl von Menschen genutzt werden soll, als auch von Tieren, wie gehen wir dann damit um, dass möglichst alle davon profitieren?
Ja, und das ist dann ja auch was, was sich woanders umsetzen ließe. Also diese Erkenntnis der Kompromissbereitschaft aller Parteien. Über die Renaturierung des Leipziger Auwalds und das Projekt Lebendige Luppe hat meine Kollegin Esther Stefan mit Matthias Scholz gesprochen. Er arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und hat das Projekt naturwissenschaftlich begleitet. Vielen Dank für deine Recherche und das Gespräch, Esther.
Sehr gerne.
Und damit endet diese Folge vom Forschungsquartett. Neue Folgen, die findet ihr jeden Donnerstag auf Detektor FM oder in der Detektor FM App. Und ihr könnt es natürlich auch auf Apple Podcasts oder in der Podcast-App eurer Wahl hören. An dieser Stelle bedanke ich mich auch nochmal bei meinen beiden KollegInnen Esther Stefan und Caroline Breitschädel. Die beiden hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Und mein Name ist Sarah Marie Plikat. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.